Manchmal ist es ja so, dass man in seinem Glauben angefochten wird oder sogar beleidigt. Zum Beispiel in der Schule, an der Arbeit oder auch bei seinen Freunden, die vielleicht jetzt nicht an Gott glauben. Wenn man zum Beispiel gewisse Dinge, die die gerne machen, die man aber selber wegen seinem Glauben nicht gerne macht, nicht mitmachen möchte und man lieber sagt, nee, ich mach das lieber nicht. Ja, ich glaube an Gott und da gibt es schon mal heikle Situationen, wo du dann vielleicht von anderen ausgelacht wirst, ausgeschlossen wirst oder sogar ganz missachtet wirst. Aber Gott sagt dann, wir sollten an ihn glauben und den Glauben verteidigen. Und das ist einer der Punkte, die uns bei der BU-Freizeit halt sehr, sehr wichtig geworden ist, dass wir jederzeit halt wissen dürfen, dass wir zu unserem Glauben stehen dürfen und dass Gott uns dabei hilft.
Ja, warum das so ist, warum wir standhaft bleiben sollen und vor allem, wie wir standhaft bleiben sollen, was wir machen müssen, das erfahren wir gleich in der Predigt, die um das Thema Glauben verteidigen handelt.
Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, dass der Glaube ein Kampf ist. In einem Kampf gibt es die Situation, in der man angreift, aber auch, dass man angegriffen wird und sich verteidigen muss. Das heißt, man muss nicht nur gut mit dem Schwert umgehen können, sondern auch mit dem Schild. In 1. Petrus 3, Vers 15 steht Folgendes: Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch gefällt. Petrus sagt, dass wir eine Hoffnung haben. Diese Hoffnung ist für mich ewiges Leben, Friede, Anerkennung und Gottes Hilfe. Das gibt mir in meinem Leben Kraft, Mut und Energie. Ich habe dadurch die Zuversicht auf eine positive Zukunft. Viele Menschen haben aber diese Hoffnung nicht, weil sie Gott nicht kennen. Deswegen besitzen wir als Christen etwas sehr Wertvolles und können eine positive Message verbreiten. Wenn wir wegen unserem Glauben kritisch hinterfragt werden, dann sollen wir gute und vernünftige Argumente auf Lager haben, damit die andere Person merkt, dass hinter unserem Glauben ein starkes und wahres Fundament steckt und wir das nicht glauben, weil unsere Eltern das glauben oder weil das irgendwo steht, sondern weil wir eine Überzeugung haben. Die Verteidigung des Glaubens nennt man auch Apologetik. Das bedeutet, dass man sich als Angeklagter in einem Gericht vor einem kritischen Publikum rechtfertigen muss. Manchmal fühlt es sich in unserem Leben genauso an, wenn wir in der Schule, auf der Arbeit oder im Verein wegen unserem Glauben oder Wert hinterfragt werden. Wie man das genau machen kann, erklärt uns gleich Caitlin nach der Textlesung.
Ich lese Offenbarung 3, Vers 7 bis 11. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren. Wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halt fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen.
Wir haben die Aufforderung, unseren Glauben zu verteidigen und Rechenschaft über unsere Hoffnung abzugeben. Aber wie kann, soll oder darf man das überhaupt machen? Petrus sagt zunächst, dass unsere Einstellung sehr wichtig ist. Er fordert uns auf, diejenigen, die uns hinterfragen oder angreifen, mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt zu begegnen, auch wenn sie etwas anderes glauben. Eine Art und Weise, wie man den Glauben verteidigen kann, ist, wenn man mit wissenschaftlichen und logischen Fakten argumentiert. Zum Beispiel bei der Frage, woher kommt das Leben oder wie ist das Universum entstanden, können wir als Christen aus den Bereichen der Physik, der Biologie, der Archäologie oder auch von den geschichtlichen Ereignissen Fakten nennen, die bewiesen wurden. Zum Beispiel gibt es einen Beweis über eine Steinsäule, die aus der Zeit König Jehu stammt. Auf der Steinsäule befinden sich Wörter und Bilder, die schon in der Bibel beschrieben wurden. Die Informationen auf der Steinsäule bestätigen, was im Alten Testament aufgeschrieben wurde. Den Glauben auf wissenschaftlicher Ebene zu verteidigen und hat den Vorteil, dass man mit dem Gegenüber auf einer gemeinsamen Basis in das Gespräch treten kann. Der Nachteil ist, dass diese Argumente oft nicht ausreichen, um jemanden zu überzeugen. Denn auch der Verstand und die Vernunft sind von Sünde befallen und können Gott von alleine nicht erkennen. Du kannst deinen Glauben auch verteidigen, indem dein Leben ein Argument ist. Eine Freundin sagte mal zu mir, dass sie sehen kann, dass ich meinen Glauben ernst nehme durch mein Verhalten. Sie sagte, ich bin kein Christ, aber ich kann sehen, dass du es bist und dass du deinen Glauben ernst nimmst. Du erzählst den Leuten nicht, dass du jeden Tag in der Bibel liest und gleichzeitig lästerst du über sie. Als meine Eltern nach Banda Aceh, Indonesien, gingen, um bei der Hilfsarbeit nach dem Tsunami zu helfen, war die muslimische Gemeinschaft dort überrascht und verwirrt, dass die Helfer in den ersten Monaten nach dem Tsunami fast ausschließlich aus christlichen Organisationen und von christlichen Nationen kamen. Sie fragten die Helfer, warum kommen Sie Christen hierher, um uns Muslimen zu helfen? Dies war ein kraftvolles Zeugnis und tat mehr, um seine Wahrheit zu verteidigen, als viele Stunden Debatte tun würden. Der Nachteil, den Glauben auf Erfahrungsebene zu verteidigen, ist, dass es nicht nachweisbar ist. Es ist wichtig, den Glauben zu verteidigen. Und was es bringt, den Glauben zu verteidigen und was für Auswirkungen es auf die Menschen haben kann, erzählt uns gleich Matthias Ackermann nach einem Anspiel.
Ich hatte gerade 2 Stunden Rallye und unsere Klasse hat sich in 2 Gruppen aufgeteilt. Die einen sind für, die anderen gegen Gott.
Die halbe Klasse ist doch sowieso nicht christlich, sollen die doch in Ethikkurs gehen.
Ich habe mich auch vom Rallye-Kurs abgemeldet. In Ethik lernt man wenigstens noch was fürs Leben.
Ja, aber über Gott zu lernen ist doch auch wichtig fürs Leben. Wir sind ja später auch bei ihm.
Ach Gott, der ist doch sowieso nur ein alter Knacker. Mein Opa ist auch im Seniorenheim und ist dement.
Woher willst du wissen, dass Gott wie ein alter Mensch ist?
In der Kirche und Gemeinde sind doch eh nur alte Menschen.
Also ich gehe am Dienstag in den Teenkreis und da sind fast nur junge Leute. Der ist total cool, kommt doch auch mal vorbei.
Vielleicht komme ich auch mal, aber der besteht doch eh nur aus frommen Sprüchen und strengen Regeln.
Weshalb strengen Regeln?
Ich war auch mal im Teenkreis, das war total langweilig. Wir haben die ganze Zeit nur über fromme Sprüche und Regeln gesprochen und darüber, dass wir sie untereinander unbedingt einhalten müssen. Es war genau wie beim strengen Richter oder der Polizei. Und gleichzeitig haben sie gesagt, dass Gott ein liebender Vater ist. Die spinnen doch.
Ich habe es aber selbst erlebt, dass mir Gott geholfen hat. Vor Corona hatte ich echt total Stress und habe den Glauben vernachlässigt. Und durch Corona habe ich die Zeit gefunden, in der Bibel zu lesen und habe viel über Gott gelernt.
Also ich fand Corona blöd. Man durfte sich nicht mehr mit Freunden treffen und die Schule zu Hause war auch öde.
Für dich, David, war Corona vielleicht eine Hilfe, für andere Menschen aber eine Katastrophe.
Genau über diese Themen wollen wir am Dienstag im Teenkreis reden und es wäre echt nice, wenn ihr vorbeikommt.
Dann komme ich vielleicht. Ich hole dich dann ab, okay, David?
Jo.
Die Verteidigung des christlichen Glaubens. Als ich gehört habe, dass die Teilnehmer des biblischen Unterrichts sich dieses Thema ausgesucht haben und sogar noch auch gesagt haben, ja, wir übernehmen auch einen Teil der Predigt, dann hat mich das sehr gefreut. Weil es zeigt, dass ihnen der christliche Glaube so wertvoll geworden ist, dass sie gesagt haben, den möchte ich doch verteidigen. Das ist mir so wertvoll, der Glaube an Jesus Christus, wie sehr er uns liebt. Wenn ich angegriffen werde in der Schule, wo auch immer, den möchte ich doch verteidigen. Und ich denke mir, das ist doch beim Prinzip allen Sachen so, die uns wertvoll sind. Wenn jemand meine Ehefrau angreift, dann will ich sie doch verteidigen. Wenn jemand meine Freunde angreift, dann will ich doch auch meine Freunde verteidigen. Manchmal ist es sogar bei materiellen Dingen so. Wenn jemand sagt, so ein Tablet, was ist das denn für ein Blödsinn, aber ich bin davon total überzeugt, dann verteidige ich auch diese Dinge. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer wieder traurig zu sehen, dass sie sich gerade dieses Thema ausgesucht haben. Dass schon junge Leute damit so konfrontiert werden, dass sie die Notwendigkeit erkennen, dass sie den Glauben verteidigen müssen. Das sehen wir in der Schule, im Unterricht, bei irgendwelchen Themen, Evolutionstheorie, wo der Schöpfungsbericht teilweise ausgeklammert wird. Das sehen wir, wenn junge Leute gesagt werden, warum gehst du denn in die Gemeinde, warum gehst du denn in den Teamkreis, was ist das denn für was Langweiliges, wo sie merken, ich brauche etwas in der Hand, womit ich auch mit meinen Freunden drüber sprechen kann, warum ich in die Gemeinde gehe, warum ich an Jesus Christus glaube. Aber jetzt auf diese Frage, auf die ich hier eingehen soll, was bringt es überhaupt, wenn wir unseren Glauben verteidigen? Was bringt es? Ich meine, klar, es steht in der Bibel, wir haben es gerade schon gehört. Ich möchte auf diesen Vers auch nochmal tiefer eingehen, weil mir das sehr wichtig geworden ist. Es heißt in 1. Petrus 3, Vers 15, allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Oder Luther übersetzt hier mit Sanftmut. Oder auch Paulus. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 7, so halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Also der Petrus hat hier geschrieben, wir sollen Rede und Antwort stehen, wenn wir nach unserer Hoffnung gefragt werden. Und es wurde gerade schon gesagt, was ist das? Das ist eine Verteidigungsrede. Wir müssen uns da eine Gerichtssituation vorstellen, wo wir angeklagt werden und uns für unseren Glauben verteidigen sollen. Wenn wir beschuldigt werden, ja, warum glaubt ihr denn an Jesus Christus? Und die ersten Christen, die wurden stark beschuldigt. Wurde gesagt, ja, ihr seid eine Sekte, was ist denn bei euch eigentlich los? Ihr verehrt nicht den Kaiser, sondern den Herrn Jesus Christus. Und sie waren darauf angewiesen. Und ich muss sagen, ich habe das selber in meinem Leben auch schon erlebt. Ich kann mich erinnern, einmal, da sollte ich mit anderen Christen theologisch diskutieren. Und es gibt ja in der Theologie auch die Meinung, dass die Bibel nicht von Gott inspiriert ist, sondern dass sie von Menschen geschrieben worden sind ohne Inspiration, dass die Bibel immer wieder verändert wurde, dass andere Leute ihre Theologie dort eingebracht haben. Und ich wusste, wenn ich zu diesem Treffen hingehe, werde ich stark angegriffen werden, weil ich bin der Überzeugung, die Bibel ist von Gott inspiriert. Und im Vorfeld wurden schon Texte verschickt und ich habe diese Texte gelesen und da war jetzt nicht unbedingt, dass die Bibel Gottes Wort ist, stand da nicht drin. Es war immer das Gegenteil, die Briefe von Paulus sind auch nicht von Paulus geschrieben und so weiter und so fort. Aber ich dachte, diese Herausforderung, die nehme ich an Es gibt ja viele Argumente dafür. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich top auf dieses Treffen vorbereitet. Ich habe viele Literatur dazu gelesen, wie man jetzt dagegen argumentieren kann. Ich habe Leute gefragt, die mehr Ahnung haben als ich, schon einige Jahre auch her, dieses Gespräch. Und dann bin ich dahin gefahren und habe mit diesen Menschen theologisch diskutiert. Ich war damals Anfang 20, jetzt würde ich sagen, okay, vielleicht war ich damals ein bisschen naiv. Wenn ich jetzt frage, was hat diese Diskussion gebracht? Also ich musste mich sehr stark verteidigen, ich habe alles gegeben, aber ja, ich glaube, sie haben gesagt, ich glaube das, du glaubst das, alles okay, ich bin wieder nach Hause gefahren. So viel hat es jetzt nicht gebracht, so mit denen zu diskutieren. Es gab auch in der Kirchengeschichte oftmals Punkte, wo Menschen auch so für ihren Glauben einstehen mussten, wo ihr Lehren aufgekommen sind und andere Menschen haben gesagt, das nehmen wir so nicht hin. Wir stehen für unseren Glauben ein. Zum Beispiel gab es die Diskussion, ob Jesus wirklich Gott oder nur ein Halbgott war. Und Menschen haben den Glauben verteidigt. Und so sind auch schon die ersten Glaubensbekenntnisse damals entstanden, wovon auch wir heute noch profitieren, wo sie sich extrem viel mit Themen auseinandergesetzt haben und aufgeschrieben haben, wo auch heute viel Theologie noch von ist. Zum Beispiel gibt es einen bekannten Apologeten, der heißt Justin der Märtyrer, hat um ungefähr 100 nach Christus gelebt. Er ist als Märtyrer gestorben, wie der Name ja auch heißt, er wurde enthauptet. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch dadurch, dass viele Menschen für den Glauben einstehen, auch andere Menschen ermutigt worden sind. Auch früher in der Kirchengeschichte, wenn ich das hier höre, Justin der Märtyrer ist gestorben für seinen Glauben, weil er dafür sich eingesetzt hat. Wie viele andere Menschen wurden dadurch ermutigt? Wo ich Menschen sehe, die auch sich für ihren Glauben einsetzen, wie oft ermutigt mich das auch? Und ich sage, ja, das will ich eigentlich auch tun. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass Apologetik, also die Verteidigung des Wortes, des Glaubens mit vielen Argumenten, nur sehr selten dazu führt, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber es kann helfen, Denkblockaden aus dem Weg zu räumen. Wir haben das gerade in dem Anspiel gehört. In dem Anspiel, wo Menschen geglaubt haben, ja, der Glaube, das ist doch alles total langweilig. Oder wo Menschen glauben, Gemeinde, der Glaube, das ist doch nur was für alte Menschen. Das hat doch mit meinem heutigen Leben überhaupt gar nichts mehr zu tun. Oder wo Fragen aufkommen, wie kann ein liebender Gott so viel Leid zulassen, auch so viel Leid, was wir auch gerade teilweise erleben. Wo Menschen Gottesbilder haben, die mit der Bibel überhaupt gar nichts zu tun haben oder wo sie Erfahrungen gemacht haben, die auch mit der Bibel nichts zu tun haben. Und auch das habe ich erlebt, wenn ich mit diesen Menschen spreche, ihnen meine Meinung darlege, wie ich viele Punkte in der Bibel sehe, dann kommen Menschen zum Nachdenken. Ich habe schon oft gehört, wo Leute zu mir gesagt haben, Matthias, danke, dass du mir das so erklärt hast, dass du auf meine Einwände so eingegangen bist, weil das hat mir noch nie jemand so gesagt. Ich kenne keinen, der sich so zum Glauben bekennt, der so zur Bibel steht. Ich kenne keinen. Und so ist es in vielen Punkten auch unsere Aufgabe, Rede und Antwort zu stehen und den Menschen auch unsere Sicht unseres Glaubens zu erklären, Denkblockaden von anderen Menschen aufzulösen. Und vielleicht hast du gerade auch jemanden im Kopf, wo du sagst, ja, da gibt es Menschen, da ist es vielleicht gut, mal mit denen zu sprechen, denen zu erklären, wie ich den Glauben sehe, wie ich den Glauben lebe. Und das ist nicht nur etwas für Pastoren, die jetzt den Glauben verteidigen sollten oder für Hauptamtliche oder für Älteste, sondern das ist die Aufgabe jedes Christen. Und ich fand das ganz toll, wie das ja auch gerade schon gesagt wurde, wie argumentiere ich? Der Petrus schreibt hier, in Sanftmut sollen wir argumentieren. Und ich glaube, genau hier wurde in der Vergangenheit viel falsch gemacht. Also ich habe schon schon das oft mitgekriegt, dass es mit dem Holzhammer gemacht wurde. Hier, du kannst das doch so nicht glauben, das ist anders. Und dann ist die ganze Kiste explodiert. Und ich kenne Menschen, die sagen, ich will mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Oder ich stehe auch der Gemeinde sehr kritisch gegenüber, weil sie gerade so von Christen behandelt wurden. Nicht in Sanftmut, sondern mit einer krassen Härte. Aber der Petrus sagt hier, wir sollten mit Sanftmut und Ehrfurcht antworten. Nico hat letzte Woche eine ganz tolle Predigt gehalten über das Thema Geistesfrucht. Und auch die Sanftmut ist eine Geistesfrucht, etwas, was Gott, was der Heilige Geist dir schenken möchte. Was bedeutet das? Was bedeutet das Wort Sanftmut? Wenn ich im griechischen Text gucke, dann meint man sehr schnell, es bedeutet so etwas wie Feigheit oder Schwäche. So, man geht irgendwie so sanft da rein und versucht mal irgendwie was rüberzubringen. Aber das ist nicht richtig, sondern sanftmütig zu sein bedeutet gezügelte Kraft. Jesus selber sagt in Matthäus 11, Vers 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Jesus hat die Kraft gehabt, den Tod zu überwinden. Er hat mit Menschen geredet, er war so vom Heiligen Geist erfüllt. Aber er setzt seine Kraft auch kontrolliert ein. Nämlich, dass Menschen auch neben ihm leben und bestehen können. Dass auch wir eine Beziehung zu ihm aufbauen dürfen. Dass er sich auf mich einlässt und mich nicht erdrückt. Und darum geht es auch, wenn wir unseren Glauben verteidigen. Dass wir zu unserem Glauben stehen. Aber dass wir nicht mit dem Holzhammer draufhauen und andere Menschen kaputt machen. Wenn es heißt, den Glauben mit Worten zu verteidigen, bist du kein Atomkraftwerk, was jetzt plötzlich explodiert und alles zerstört, was um dich herum ist. Sondern es bedeutet, nach und nach die Energie abzugeben, die der Heilige Geist uns schenkt. Dass wir das weitergeben, was die Bibel sagt, was der Heilige Geist uns in diesem Moment dann auch eingeht. Dass wir so mit diesen Menschen umgehen, wie auch Jesus mit uns umgeht. Und ich finde diesen Begriff Sanftmut ganz interessant, weil man kann ihn ja auch trennen. Es können ja auch zwei Wörter sein. Einmal Mut, mutig zu sein, für das Evangelium auch einzustehen und es ein Stück weit auch zu verteidigen, wo es notwendig ist, aber das auch sanft zu tun. Nicht mit dem Holzhammer, sondern mit Liebe und den anderen stehen lassen. Und wenn wir darüber nachdenken, was es für Auswirkungen hat, den Glauben zu verteidigen, dann kann ich oftmals noch so gute Argumente haben. Und für mich macht das noch so logisch sein. Aber wenn es mit meinem eigenen Leben nicht übereinstimmt, dann ist das sinnlos. Wir haben gerade das tolle Beispiel gehört. Wenn ich die ganze Zeit über andere Menschen ablästere und selber sage ich, ja, ich bin Christ und das ist doch alles richtig und so weiter. Und ich sage, ja, das sind Christen. Das hat mit Glaubwürdigkeit nichts mehr zu tun. Und darum halte ich den Ausdruck, den Glauben verteidigen, für nicht immer so zielführend. Sondern ich würde es eher zusammenführen und sagen, es geht darum, den Glauben zu bekennen. Es geht darum, den Glauben zu bekennen mit Worten, aber es geht auch darum, den Glauben zu bekennen mit Taten. Wenn ich immer nur theoretische Dinge weitererzähle, die ich mir angelesen habe und wo ich mich für einsetze, das ist schön und gut, das ist auch dran. Wenn ich meinen Glauben nur im Herzen habe, dadurch kommen auch keine anderen Menschen zum Glauben. Aber genauso ist es auch, wenn ich nur davon rede, aber ich lebe nicht danach, dann ist es nicht glaubwürdig. Damit kann ich meinen Glauben nicht verteidigen. Wenn auch die Märtyrer früher ganz anders gelebt hätten, als das, was sie verkündet hätten, ob das was gebracht hätte, ich weiß es nicht. Und ich möchte uns dazu herausfordern, Ich möchte auch diejenigen, die im biblischen Unterricht sind, dazu herausfordern, dass zwei Dinge für uns wichtig ist, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir uns ja den Glauben verteidigen, wie können wir uns dafür bekennen. Das erste ist, es ist wichtig, die Bibel zu kennen. Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, was sagt der Text wirklich? Nicht das nachzuplappern, was der Pastor sagt oder was die Eltern sagen, auch wenn es oftmals gut ist. Aber selber nachzuforschen, warum steht das da? Was sind Argumente, was glaube ich eigentlich? Ich habe gemerkt, als ich dieses Treffen hatte, die Diskussion hatte, wie viel habe ich selber davon profitiert? Und ich musste oftmals darüber nachdenken, warum glaube ich eigentlich das, was ich glaube? Wo ist eigentlich das biblische Fundament, dass ich das glaube, was ich glaube? Und darum wünsche ich auch mir, für mich selber, für uns als Gemeinde, gerade auch für die jungen Leute, dass wir auch immer stärker Durst haben zu gucken, was sagt die Bibel? Warum glaube ich das, was ich glaube? Wo stehen die Fundamente? Was sind die Fundamente meines Glaubens? Nicht nur sonntags in den Gottesdienst zu gehen oder eine schöne Predigt zu hören, dass ich mich wieder gut fühle und ich bin wieder ermutigt für meinen Alltag, das ist auch schön und gut. Aber genauso wichtig ist es, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen, zu forschen und geistlich zu wachsen. Aber auch das Zweite, dass ich bereit bin, mich von Gott verändern zu lassen und dass ich das tue, was der Heilige Geist mich verändert und ich ihn bezeuge in meinem Alltag. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus Christus, ja, ich danke dir dafür, dass die jungen Leute sich dieses Thema ausgesucht haben und du siehst auch, wie herausfordernd dieses Thema ist. Mir geht es genauso. Oftmals möchte ich den Glauben verteidigen und ich denke, jetzt ist es dran, was zu sagen. Oftmals fehlt mir der Mut. Oftmals bin ich zu hart und ich bitte dich darum, ja, dass du uns da Weisheit schenkst, den Mund aufzumachen, zu sagen, wo es dran ist, aber vor allen Dingen auch, dass wir nicht ja, nur den Glauben verteidigen, sondern dass wir den Glauben bekennen, dass wir Menschen sind, die nach deinem Herzen leben, dass du uns immer wieder dahingehend veränderst, dass wir ja, nach deinem Willen vorangehen, weil es für uns selber gut ist, aber auch, weil es für unsere Gesellschaft gut ist, Herr Jesus Christus. Und ich bitte dich darum, bei den Herausforderungen, die die jungen Leute haben in ihrem Alltag, wenn sie in der Schule sind, wenn sie mit ihren Kumpels unterwegs sind, ja, dass du ihnen Kraft gibst, an dir festzuhalten und dass sie ja fest zum Glauben und zur Gemeinde stehen. Amen.